old.
Als Khadida eine Jugendliche ist, da wird ihr Vater zu 60 Jahren Gefängnis verurteilt, weil er mit Marihuana gehandelt hat. So hat Khadida uns das erzählt. Weil sie die Strafe damals komplett unverhältnismäßig findet, setzt sie sich für seine Freilassung ein und hat Erfolg. 2016 kommt ihr Vater frei und Khadida merkt, sich politisch zu engagieren, das kann wirklich was bringen.
That was really like the entryway into like my realm of like social justice activism work.
Heute setzt sie sich für eine faire Wahlkreisaufteilung in den USA ein. Denn sie sagt, wenn ganze Communities nicht mehr politisch vertreten werden, weil ihre Abgeordneten es durch das Wahlsystem nicht mehr ins Parlament schaffen, dann hat das ganz konkrete Auswirkungen auf den Alltag.
In that same area, in that Black Belt area, there have been.
In der Black Belt Region mussten seit dem Jahr 2010 insgesamt 19 Krankenhäuser schließen. Das hat zur Folge, dass die Menschen nun mindestens eine Stunde mit dem Auto zurücklegen müssen, um medizinische Versorgung zu erhalten. Niemand sollte so etwas durchmachen müssen. Aber das ist auch ein Problem der Wahlkreisaufteilung. Nämlich dann, wenn es an einer fairen Vertretung am Verhandlungstisch fehlt, die der Regierung gegenüber klarstellt, hey, wir brauchen finanzielle Mittel vom Kongress, um die Schließung dieser Krankenhäuser zu verhindern. Genau diese Gespräche sollten eigentlich geführt werden. Dann, wenn man Abgeordnete im Kongress hat, die für die eigenen Interessen kämpfen, wenn man über eine entsprechende politische Vertretung verfügt.
Khadida hat in den letzten Jahren mit anderen AktivistInnen dafür gekämpft, dass die Wahlkreise in Alabama so aufgeteilt werden, dass auch die Stimmen von Minderheiten angemessen berücksichtigt werden. Auch da mit Erfolg. Vor einigen Jahren gab der Supreme Court ihnen recht. Aber genau das steht jetzt vor den Midterms wieder in Frage.
Erst letzte Woche befanden wir uns in einem ständigen Kampf mit dem Bundesstaat Alabama, weil dieser sich im Grunde den Gerichtsentscheidungen widersetzt. Die Gerichte hatten bereits geurteilt. Es gab ständig Berufungen. Letzte Woche mussten wir deshalb erneut vor Gericht, weil die Abgeordneten neue Wahlkreiskarten beschlossen hatten.
Und um das alles genauer zu verstehen, also was da gerade passiert und warum die Aufteilung von Wahlkreisen so krasse Auswirkungen haben kann, müssen wir uns das Wahlsystem in den USA vielleicht noch mal genauer anschauen und einen Schritt zurückgehen. Am 3. November finden in den USA die Midterm-Elections statt, also quasi Parlamentswahlen. Da werden alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus neu gewählt und ungefähr ein Drittel der Sitze im Senat. In beiden Kammern des amerikanischen Parlaments haben die Republikaner gerade eine knappe Mehrheit. Es geht also wirklich um jeden Sitz. Jetzt ist jeder Bundesstaat in viele kleine Wahlkreise aufgeteilt. Die Partei, die in einem Wahlkreis die meisten Stimmen holt, gewinnt den Sitz im Parlament. Alle anderen Stimmen verfallen. Und deshalb spielt es eine ganz wichtige Rolle, wie die Wahlkreise zugeschnitten sind. Eigentlich sollen sie so zugeschnitten sein, dass sie wirklich die Bevölkerung repräsentieren und dass auch Minderheiten ausreichend vertreten sind. Das steht so auch im Voting Rights Act von 1965. Wenn man die Wahlkreise jetzt aber bewusst so zuschneidet, dass die eigene Partei einen Vorteil hat, dann nennt man das Gerrymandering. Der Begriff hat eine lange Geschichte. 1812 ließ der damalige Gouverneur von Massachusetts, Elbridge Gerry, Wahlkreise so zuschneiden, dass seine Partei Vorteile dadurch hatte. Und weil ein Wahlkreis da so random zugeschnitten wurde und am Ende wie ein Salamander aussah, wurde aus Gerry und Salamander Gerrymander. Ja. Und dieses zum eigenen Vorteil zuschneiden, das haben in der Vergangenheit sowohl Republikaner als auch Demokraten gemacht. Aber die Republikaner machen das gerade vor den Midterms ganz extrem. Eigentlich werden Wahlkreise nämlich nur alle 10 Jahre neu eingeteilt, wenn es eine Volkszählung gegeben hat. Dass das jetzt gerade so massiv stattfindet, ist also außergewöhnlich. Und als wäre das alles nicht schon genug, gab es vor ein paar Wochen auch noch ein Urteil des obersten Gerichtshofs in den USA. Der hat den Schutz von Minderheiten bei der Aufteilung der Wahlkreise, also den Voting Rights Act von 1965, massivst geschwächt. Und ja, ich teile euer Gefühl, dass das alles echt ganz schön kompliziert ist. Naja, sie kann uns jedenfalls genauer erklären, was das jetzt alles bedeutet.
Ich bin Katrin Klüber-Ashbrook, ich bin Transatlantik-Expertin, Deutsch-Amerikanerin und arbeite für die Bertelsmann-Stiftung.
Was genau versuchen die Republikaner denn da gerade?
Also versucht haben sie jetzt schon einiges, nämlich die Bundesstaaten selber dazu zu bekommen, dass die republikanisch kontrollierten Parlamente in den Bundesstaaten die Regeln verändern. Das haben wir über das letzte halbe Jahr gesehen, dass sich Bundesstaaten da unterschiedlich entschieden haben. Es ging los mit dem Bundesstaat Texas. Da sind die Texaner mit einem neuen Zuschnitt der Wahlkreise durchgekommen. Und was ist die Auswirkung, Rahel, dass zum Beispiel eine Stimme von Minderheiten, von Afroamerikanern oder Latinos in den neu zugeschnittenen Wahlkreisen im Sinne der Repräsentanz in Washington dann nur noch 2/3 oder eben 1/8 so viel wert ist wie von weißen Amerikanern im gleichen Distrikt.
Warum? Wie kommt das?
Das liegt daran, wie du dann eben demografisch zuschneidest, wer in dem Wahlkreis ist. Und wenn du einen Wahlkreis so zuschneidest, dass in jedem Fall die Mehrheit derer, die ihre Stimme abgeben, weiße Amerikaner sind, die gegebenenfalls eher auf der republikanischen Seite sind, dann werden die Minderheitenstimmen natürlich repräsentativ platt gemacht, wenn du so möchtest.
Eigentlich wäre ja so eine neue Zuschneidung von Wahlkreisen erst in ein paar Jahren wieder dran, also wenn eine Volkszählung stattgefunden hat. Aber weil jetzt die Midterms anstehen, denken sich die Parteien, also vor allem die Republikaner, ja, wir versuchen es jetzt einfach doch schon mal zu unseren Gunsten zu machen, oder wie?
Ganz genau. Also das war zumindest der Plan. Damit ging es los in Texas. Und dann ist eben das Pikante, dass diese Entscheidung, die der oberste Gerichtshof vor einigen Wochen getroffen hat, dazu führt, dass das jetzt eine unglaubliche Beschleunigung aufnimmt, besonders in den Südstaaten, wo so viele Minderheiten zu Hause sind. Und dann gerade in diesen Bereichen dafür sorgen könnte, dass gerade Minderheiten im nächsten Kongress ganz, ganz stark unterrepräsentiert sind. Und das so ist der Wunsch der MAGA-Republikaner, dass dadurch weiterhin die Machtzentrierung des Weißen Hauses in der Exekutive bestärkt wird, weil du dann wieder einen Kongress hast, einen Senat, die quasi entweder alles abwinken würden, was die Exekutive macht, oder die Exekutive einfach walten lassen würdest.
Jetzt gab es aber letzte Woche ja auch Rückschläge für Trump und die Republikaner in South Carolina und in Alabama. In Alabama hatten Richter gesagt, neue Karte, so wie ihr das jetzt machen wollen würdet, das diskriminiere schwarze WählerInnen. Da scheint das ja doch noch zu funktionieren, oder?
Ja, also da ist nochmal wirklich zu unterstreichen, wie viel Kraft und wie viel Macht und wie viel Kontrolle tatsächlich noch in den Bundesstaaten steckt. Das ging übrigens schon Anfang des Jahres los im Bundesstaat Indiana, ein total republikanischer Bundesstaat, wo du denken würdest, naja, da sagen die Repräsentanten in dem Parlament in Indiana, also die Lokalabgeordneten auch, na klar machen wir das alles, was unserem Präsidenten durchbringt. Die haben auch Nein gesagt. Das hat diesen Präsidenten so fuchsteufelswild gemacht, dass er quasi Gegenkandidaten für diese lokalen Abgeordneten unterstützt hat, die 6, die ihm quasi dort das Bein gestellt haben, um die auszuboten, hat auch geklappt. Das heißt, du siehst immer wieder, wie bestimmte Bundesstaaten das Gefühl haben, nee, wir müssen uns hier an Verfassungsregeln halten, an Normen und wir müssen die Macht, die wir in unserer staatlichen Verfassung haben, durchsetzen gegen das Weiße Haus. Das ist in Alabama der Fall. Und dann siehst du eben Louisiana zum Beispiel, die Teil dieser großen Klage waren im Supreme Court, die sofort umgezeichnet haben, sehr im Übrigen zum Nachteil von afroamerikanischen, besonders von afroamerikanischen Bürgern im Staat. Also hier entbricht oder bricht ein wirklicher zeitlicher Run aus. Und in Louisiana und in Teilen von Tennessee war das noch viel schwieriger, weil dort schon laufende Vorwahlen gestoppt worden sind, um diese Wahlkreise umzudenken und umzuziehen. Und das hat natürlich schon von vornherein Auswirkungen darüber, wie eine Wahl auch wahrgenommen wird. Ist eine Wahl wirklich noch, also die Institution der Wahl, denken dann Wähler, ja, darauf kann man sich verlassen? Oder denken sie dann fortlaufend nach vorne gedreht, hey, Wahlen sind eben doch nicht das, was tatsächlich mein Leben, meine Demokratie formt und entscheidet.
Wenn du da als Politikwissenschaftlerin und USA-Beobachterin gerade drauf schaust, auch dann mit dem Urteil aus dem obersten Gerichtshof, dann aber auch jetzt die Richterentscheidung, was da gerade alles passiert, wie blickst du da gerade drauf? Wie bewertest du das?
Also ich glaube, es unterstreicht nochmal, dass ein Nahkampf ausgebrochen worden ist über die funktionale Kapazität der amerikanischen Demokratie nach vorne. Und wenn man sich umgekehrt anschaut, wie Donald Trump über dieses Jahr die Macht im Weißen Haus verdichtet hat, tatsächlich den 2. Verfassungsartikel torpediert, also in dem gesagt wird, die Macht des Volkes wird übertragen an den Präsidenten und er definiert das als absolut, dann ist das für mich eine ganz, im Englischen sagt man eine slippery slippery slope, aber eine ganz, ganz heikle Situation, in der wir in diesem Jubiläumsjahr für den Gründungsstein der amerikanischen Demokratie sehen, wie sich Amerikas Demokratie beschleunigt abbaut und wir Sorge haben müssen darüber, wie gefestigt sie in Zukunft noch sein wird.
Wir haben mit Khadida gesprochen und die sagt, dass eben auch dieser bewusste Zuschnitt von Wahlkreisen, dass das Gerrymandering oft auch wirklich darüber entscheidet, welche Communities politisch vertreten werden und welche nicht. Würdest du da zustimmen?
Da würde ich absolut zustimmen, weil wenn du dir anschaust, das einzige große Gesetzespaket, was die Republikaner quasi unter der Führung des Weißen Hauses durchgebracht haben, der sogenannte One Big Beautiful Bill. Ich beschreibe das immer als umgekehrtes Robin Hood-Gesetz. Das heißt, es wird von den Armen genommen und an die Reichen gegeben. Und diese Auswirkungen, die haben sie so skaliert, dass sie quasi erst im Dezember wirkliche Auswirkungen haben. Aber Rahel, das ist ein Land, in dem seit letzter Woche wieder in den Statistiken klar geworden ist, dass Menschen, die unter $50,000 verdienen, dass dort 20% Hunger leiden. Food Insecurity wird das diplomatisch genannt. Das heißt aber, dass Menschen hungern. Wenn wir uns anschauen, also ein normaler Shopping Cart, ein Economic Basket of Goods, sagen die Wirtschaftswissenschaftler dazu, Milch, Eier, Brot, was du so zum täglichen Leben brauchst, das hat sich in den letzten 6 Jahren um 50% verteuert. Diese Communities bekommen keine Rechte, keine Vorsprache, keine Entscheidungsfreiheit, wenn Wahlkreise zugeschnitten sind, dass sie bestimmten Bevölkerungsgruppen eine Mehrheit garantieren. Und in dieser sehr, sehr prekären Situation, wo 2/3 der amerikanischen Volkswirtschaft wirklich leidet, diese Auswirkungen spürt, dieser Machtkonzentration in der Exekutive, das macht das eben für die Zukunft der USA eine so wichtige, so schwierige Situation nach vorne. Diese Menschen, die müssen gehört werden und sie müssen vor allen Dingen repräsentativ gehört werden. Und wenn das vor allem strukturell schon ausgemerzt ist, dann ist das keine repräsentative Demokratie mehr, wie die Verfassungsväter das ursprünglich wollten.
Catherine Klüver-Ashbrook teilt also die Sorge um die amerikanische Demokratie. Und sie sagt ganz klar, Trump und Teile der Republikanischen Partei, die versuchen hier gerade mit unfairen Mitteln Mehrheiten zu bekommen. In ganz vielen, vor allem republikanisch geführten Bundesstaaten, laufen nämlich gerade diese Prozesse. Also, dass Wahlkreise neu zugeschnitten wurden oder dass es Pläne gibt, sie neu zuzuschneiden. Und dass Gerichte darüber urteilen müssen. Für Trump gab es zuletzt Niederlagen vor Gericht, zum Beispiel in Alabama. Aber auch da ist das letzte Wort nicht gesprochen. Der Prozess läuft weiter. Und deshalb kämpfen Khadida und andere AktivistInnen jetzt auch weiter dafür, dass die Wahlkreiszuschnitte Minderheiten berücksichtigen. Für Khadida geht es da eben um alles.
Ich denke, in diesem Moment, wenn es um die Demokratie geht und sie auf dem Spiel steht, dann müssen wir alles dafür tun, sie zu retten. Denn wenn sie einmal verloren ist, ist sie verloren. Und sie ist nichts, was sich innerhalb einer Legislaturperiode wiederherstellen lässt. Sie ist nicht eine der Sachen, bei denen wir sagen, oh, sobald eine neue Person im Amt ist, wird sich alles wieder ändern. Nein.
Das war eine neue Folge von unserem Nachrichtenpodcast Unboxing News. Heute ging es um die US-Midterms. Trumps unfairer Kampf um die Wahlkrise, so heißt die Folge. Wenn ihr jetzt später erst eingeschaltet habt oder auch sagt, boah, das mit diesen Wahlkreisen ist so kompliziert, das muss ich mir nochmal anhören. Gar kein Problem, es ist ja ein Podcast. Könnt ihr zum Beispiel hören in der Deutschlandfunk-App oder wo ihr sonst so gerne Podcasts hört. Morgen um 7:30 gibt es dann hier wieder eine neue Folge von Unboxing News. Hier geht's jetzt erstmal weiter mit Wiz the MC, Wait for You. Den Song hat er gemacht und den kriegt er jetzt hier bei Deutschland.